das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Das war doch gar nicht so gemeint. Diesen Satz hören wir dieser Tage häufiger. Von Schauspielerinnen und Schauspielern, von Fußballprofis und jetzt von einem Politiker. Boris Palmer, Oberbürgermeister in Tübingen, will es nicht so gemeint haben. Mit seinem Kommentar zum Ex-Fußball-Nationalspieler Aogo, den er ins Netz stellte und den jetzt viele als rassistisch verstehen. Palmer will es schon öfter nicht so gemeint haben. Der grüne Politiker fällt seit Jahren auf, weil er provoziert und oft so gar nicht zu seiner Partei passen will. Uns überrascht es nicht, dass auf dem Parteitag der Grünen in Baden-Württemberg heute entschieden wurde, ihn rauswerfen zu wollen. Christina Böker über einen, der einst gehypt und oft gewarnt wurde und der jetzt gehen soll.
Es hätte so ein schöner Tag werden können für die Grünen im Ländle. Wollten sie doch den grünsten aller Koalitionsverträge der Republik beschließen. Doch er stört den Parteitagsfrieden. So massiv, dass sich schon am Morgen die Bundesvorsitzende zu Wort meldet und der Parteitag über Palmer und Rassismus und ein Parteiausschlussverfahren reden muss.
Boris Palmer geht eindeutig zu weit und immer wieder zu weit. Und deshalb bitte ich euch heute um Zustimmung zum vorliegenden Initiativantrag.
Am Vorabend bei Facebook. Palmer äußert sich zur ohnehin hitzigen Debatte rund um die Ex-Nationalspieler Lehmann und Aogo. In der Diskussion nennt Palmer Aogo einen Rassisten und benutzt aus einem Aogo zugeschriebenen Zitat einen rassistisch-obszönen Begriff für dessen Geschlechtsteil.
Erkennbar wird mir etwas vorgeworfen, das ich nicht im Entferntesten gemeint habe. Man kann Satire kaum noch weiter treiben, als ich es getan habe. Dennoch wird mir der Wortlaut zum Vorwurf gemacht. Damit wird aus meiner Verteidigung von Aogo das exakte Gegenteil, nämlich die absurde Behauptung, ich würde ihn rassistisch beleidigen.
Das geht gar nicht, sagen selbst die, die bisher meinten, die Partei müsse Palmer aushalten.
Solche Äußerungen kann man einfach nicht machen. Das geht einfach nicht. Und ich finde es auch eines Oberbürgermeisters unwürdig, dauernd mit Provokationen zu polarisieren. Und das dann irgendwie als Ironie zu erklären, er ist ja ein Profi, dann weiß man, Ironie funktioniert nie in der Politik.
Palmer provoziert immer wieder mit dem Merkel-Konter, wir schaffen das nicht, oder mit Kritik an Bahnwerbung mit Menschen mit Migrationshintergrund. Aber Palmer ist auch ein Macher, der mit dem Tübinger Modell bundesweit Positivschlagzeilen in der Pandemie macht. Wobei der Polarisierer meist die größere Aufmerksamkeit erzielt.
Er stärkt ja damit auch Positionen, die gar nicht der Parteilinie der Grünen entsprechen. Also er bekommt eben Beifall von der falschen Seite. Das ist eben das Problem. Nur andererseits, wenn wir eben Aussagen nur deshalb vermeiden, weil wir eben Beifall von der falschen Seite erwarten, dann begrenzen wir uns ja eben auch in unserem Spektrum, was wir diskutieren. Insofern liegt der Fall nicht einfach.
Dennoch, beim Parteitag sagen die Grünen am Ende mehrheitlich Nein zu Palmer. Das ebenfalls deutliche Ja zum Koalitionsvertrag erntet zwar Applaus, verblasst aber hinter der Palmer-Debatte, in der nun ein Schiedsgericht am Zug ist.
Dass die Impfkampagne in Deutschland langsam aber sicher massentauglicher wird, das ließ sich heute exemplarisch in Köln beobachten. Hunderte, vorwiegend aus Stadtteilen mit nach wie vor hoher Inzidenz, folgten einem Aufruf der Stadt und der dortigen Zentralmoschee, sich in dem Gotteshaus ganz unbürokratisch und ohne Anmeldung impfen zu lassen. Rund 7,6 Millionen Menschen sind es heute in Deutschland, die sogar schon vollständig geimpft sind und für die nun ab morgen, ebenso wie für die 3,1 Millionen von Corona-Genesenen, viele Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen nicht mehr geben soll. In Bayern ist dies schon seit Donnerstag so und deshalb hat Johannes Reichert dort mal nachgefragt, wie sie sich anfühlen, die wiedergewonnenen Freiheiten.
Anstehen fürs Testen, shoppen nur mit negativem Ergebnis. Für vollständig Geimpfte und Genesene fallen diese Hürden weg. Ebenso Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen. Die neuen alten Freiheiten kommen mehrheitlich gut an.
Ich durfte ohne Test reingehen, überall. Ich habe mein Impfbuch dabei und bin überall reingekommen.
Ich gehe nachts sowieso nicht spazieren und Kontakte sind im Moment auch ziemlich wenig.
Sich halt wieder mit Freunden treffen und Kulturveranstaltungen zu besuchen, in ein Museum zu gehen, essen zu gehen, das werde ich wieder machen.
Die erste Freiheit heute genossen. Und es macht dann Spaß.
In Bayern dürfen schon seit Donnerstag vollständig Geimpfte auch während der Ausgangssperre auf die Straße. Die Polizei merkt bei nächtlichen Kontrollen noch kein größeres Aufkommen.
Es liegt mit Sicherheit auch daran, weil es ja letztendlich um die Personengruppen der Genesenen geht und auch um die Gruppe der Geimpften. Und das sind jetzt in der Regel nicht diejenigen, die wir nach 22 Uhr hier irgendwo an der Isar oder im Englischen Garten partymachend antreffen.
Hier wartet man dagegen weiter auf Lockerungen. Im Seniorenwohnheim des Bayerischen Roten Kreuzes in München-Pasing gelten nach wie vor Abstand, Masken und Testpflicht für Besucher und Personal. Bewohner wie Georg Fischer dürfen keinen Besuch im Zimmer empfangen.
Meine Tochter, ich war gestern noch kurz da, aber sagt, sie darf nicht rauf, ne? Sie muss unten warten.
90% der Bewohner und 70% des Personals sind zweifach geimpft. Trotzdem bleiben Körperkontakte wie Handhalten oder Umarmungen weiter verboten. Viele Pflegekräfte sind frustriert.
Am Sonntag im Mai, die müssen auch getestet werden, auch noch alle 2 Wochen trotz Impfung. Das ist auch lästig auch für die Bewohner, viele lehnen das ab. Mehr Personal müssen wir auch 3-mal in der Woche auch noch getestet werden, trotz Impfung. Und das ist auch nicht angenehm.
Keine gemeinsamen Mahlzeiten oder Spielrunden. Es brauche endlich Erleichterungen in den Pflegeeinrichtungen, fordert der Heimleiter.
Zur Zuwendung gehört ja ganz einfach, dass ich vielleicht von meiner Mutter oder meinem Vater mal die Hand halte. Oder vielleicht auch in einer besonderen Situation in Arm nehmen, weil sie getröstet werden wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Der Wunsch nach Lockerungen, er dürfte mit steigenden Temperaturen auch bei Jüngeren größer werden.
Ja, der Wunsch wird größer, aber es wird wohl noch eine Weile dauern. Auch weil der Impfstoff für Kinder und Jugendliche noch nicht zugelassen ist. Dabei sind es doch die Jungen, die besonders leiden in den langen, einsamen Monaten der Pandemie. Kaum Freunde, kaum Spaß. Und der Schulunterricht besteht noch häufig aus Lehrerinnen und Lehrern, die in digitale Vierecke gepresst werden und die oftmals kaum zu ihren Schülern durchdringen. Doch was tun gegen die Corona-Lernlücken? Ein Weg ist der, wieder das anzubieten, was früher mal die Regel war. Pauken auch am Samstag. Iris Seiram über eine 6-Tage-Woche an einer Schule in Berlin.
Pünktlich kurz vor 9 erscheinen die Schüler zur Samstagsschule. Auch die 16-jährige Adenike ist freiwillig dabei.
Ja, ich glaube, seit 3 Wochen oder so bin ich erst wieder richtig in der Schule. Und ich war, glaube ich, davor vielleicht ein Jahr gar nicht wirklich in der Schule, außer so 2 Wochen. Und dann war es halt wieder zu für uns und so. Es war halt auch scheiße für uns, weil wir haben nichts wirklich gelernt. Und jetzt kommen die ganzen Arbeiten und es ist halt auch sehr schwer.
An der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule ist heute Wammstag. Verpasster Stoff sollen die rund 50 Schüler versuchen aufzuholen. Das Homeschooling lief nämlich für einige eher mäßig.
Es war ziemlich schwer, weil wir halt immer nur Dateien bekommen haben und so. Und ich hatte natürlich auch keinen Drucker, so, wo ich das alles ausdrucken konnte. Muss ich jetzt über mein iPad immer alles machen. Und es war halt ziemlich anstrengend und schwer. Und wenn man halt was nicht verstanden hat und man halt nachgefragt hat, kam dann halt irgendwie eine Antwort erst 5 Tage später geführt.
Auch die Schulleitung ist heute vor Ort, um schon mal die Tests für die nächste Woche vorzubereiten.
Das macht uns eigentlich Spaß. Also es ist jetzt der 2. Samstag. Also wir haben eine Kooperation mit einem Nachhilfeinstitut geschlossen. Das heißt, das sind jetzt keine Lehrer, die bei uns sind, weil das ist problematisch, die am Samstag hierher zu holen. Schon die Gewerkschaft würde sich das nicht gerne anschauen. Und unsere Klassenlehrer und Fachlehrer machen eine Zuarbeit, was dann wiederholt werden oder aufgeholt werden muss.
Es sei bloß ein kleines Puzzlestück, aber dennoch wichtig.
Wir sehen aber schon, dass unsere Kinder auch an Gewicht an vielerlei Stelle, also an viele Kinder zugenommen haben. Wir sehen auch, dass unsere Kinder, die mit Migrationshintergrund natürlich zu Hause in ihrer Familiensprache sprechen, also hier schon auch mit Rückständen einfach auch wieder kommen. Dann gibt es noch weitere Kinder, und die hier sitzen und wirklich sagen, wir sind am Ende mit der Kraft und um Hilfe bitten. Und oft ist die Hilfe wirklich, dass ihnen jemand zuhört.
Versteht ihr, was ihr machen sollt?
Ja, dann einmal das Matheheft bitte rausholen.
Okay. Und wie ist das so für dich hier, ganz plötzlich in die Schule zu kommen?
Eigentlich schön.
Wir kommen noch einmal zurück zum Thema Impfen. Genauer gesagt zur Zukunft des Impfens. Hierfür hat die EU jetzt vorgesorgt. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die EU hat sich große Mengen Corona-Impfstoff bis ins Jahr 2023 hinein gesichert. BioNTech und Pfizer sollen laut Kommission bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen liefern. Sie seien für Impfungen von Kindern und Jugendlichen sowie bei Erwachsenen zur Auffrischung vorgesehen. Die Folgen der Corona-Krise, insbesondere für die Sozialpolitik, waren auch heute Thema beim EU-Gipfel in Portugal. In einer Erklärung stellten sich die Mitgliedstaaten hinter einen Aktionsplan der Kommission. Er nennt Ziele für Beschäftigung, Weiterbildung und Armutsbekämpfung bis 2030. Bei der Parlamentswahl in Schottland hat die regierende Nationalpartei SNP einen deutlichen Sieg erzielt. Die absolute Mehrheit verpasste sie aber um einen Sitz. Regierungschefin Sturgeon zeigte sich am Abend entschlossen, ihren Unabhängigkeitskurs fortzusetzen. Mit den Grünen gibt es dafür eine Mehrheit im Parlament. Sturgeon strebt ein neues Referendum an und will Schottland zurück in die EU führen. Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 33 Menschen getötet und viele verletzt worden. Die Explosion ereignete sich nahe einer Mädchenschule. Deshalb sind zahlreiche Schülerinnen unter den Opfern. Bislang hat niemand erklärt, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Präsident Ghani beschuldigte die radikal-islamischen Taliban. Diese verurteilten die Tat jedoch und verdächtigten die Terrorgruppe Islamischer Staat. Generationswechsel an der Spitze des evangelischen Kirchenparlaments. Die 25-jährige Anna-Nicole Heinrich wurde heute zur neuen Präses der EKD-Synode gewählt. Die Philosophiestudentin folgte auf die 79-jährige FDP-Politikerin Schwetzer. Heinrich soll für die Beteiligung Jüngerer stehen und den Zukunftskurs der evangelischen Kirche Deutschlands mitbestimmen. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom sprach von einem starken Signal.
Zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Und da steht zwei Spieltage vor Saisonende fest. Der deutsche Meister kommt mal wieder aus München. Zum 31. Mal. Und dafür hätten die Bayern am Abend gar nicht mehr spielen müssen, Julia Büchler.
Nein, denn schon vor Anpfiff war klar, die Bayern sind zum 9. Mal in Folge deutscher Meister. Die Spieler konnten quasi schon bei der Platzbegehung jubeln. Denn durch die Niederlage von Verfolger Leipzig gegen Dortmund sind die Münchner nicht mehr vom Platz 1 zu verdrängen. Ihr Heimspiel gegen Gladbach war also nicht mehr entscheidend. Aber trotzdem waren die Bayern hochmotiviert, gewannen mit 6:0, einmal Müller, einmal Coman, einmal Sané und dreimal Lewandowski. Dem Weltfußballer fehlt damit nur noch ein Treffer, um den 49 Jahre alten Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller zu knacken. Ja, ausgerechnet Dortmund schoss die Bayern heute also zum Meistertitel. Und das, obwohl der Superstar des BVB, Erling Haaland, zuschauen musste. Jubeln ging bei ihm aber auch mit schmerzendem Oberschenkel. Das 3:2 gegen Leipzig, das war hart umkämpft. Mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten schießt sich Dortmund zurück auf einen Champions-League-Platz und tankt zeitgleich auch Selbstvertrauen für das Pokalfinale am Donnerstag. Da heißt der Gegner wieder Leipzig, so wie heute.
Am Ende jubelt Dortmund auch mit seinem verletzten Superstar Erling Haaland.
Ich glaube, jeder weiß, wie wichtig das heute für uns war. Und heute haben nur 3 Punkte gezählt und am Ende haben wir die geholt und das ist das Wichtigste, klar.
Wir haben leider gegen BVB gespielt. Die haben extrem starke Konterspiel, die haben schnelle Spieler vorne und wir waren leider in einem Moment ein bisschen unaufmerksam und die haben uns direkt bestraft.
5 Tage vor dem Pokalfinale der beiden ist der BVB heute von Beginn an besser. Nach dieser von Marco Reus initiierten Aktion schließt Dortmunds Kapitän selbst ab. Ein Weltklasse-Tor zum 1:0. In der zweiten Halbzeit die Borussia erst weiter tonangebend und nur 6 Minuten nach Wiederanpfiff mit dem verdienten 2:0 durch Jadon Sancho. Dortmund schlägt Leipzig mit deren eigenen Mitteln, Pressing und steilem Spiel nach vorne. Nach einer Stunde kommen die Sachsen aber besser rein, der Anschlusstreffer durch Klostermann. Es ist die beste Phase der Leipziger, die weite Teile der zweiten Halbzeit wieder in Leipziger Stil bestreiten. In der 77. Minute der Ausgleich durch den Spanier Olmo. Die Dortmunder aber mit einer starken Teamleistung und nach dieser Klasse-Kombination von Guerrero und Sancho doch noch mit dem 3:2-Siegtreffer. Ein berauschendes Spiel des BVB. Die Borussia macht mit diesem Sieg Bayern vorzeitig zum Meister und hat selbst wieder beste Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren.
Ja, und auch Wolfsburg ist weiter auf Champions League Kurs. Der Tabellendritte gewinnt heute souverän mit 3:0 gegen Union Berlin. Und der Mann des Tages ist dabei der kroatische Nationalspieler Josip Brkalo. Er macht alle drei Tore. Formtief, Fehlanzeige. An diesen Samstag wird sich der 22-Jährige sicher noch lange erinnern. Und das gleich aus mehreren Gründen.
An einem solchen Tag muss man sich einfach den Spielball sichern. Alle drei Tore hatte Josip Brkalo erzielt beim 3:0 des VfL Wolfsburg in Grün gegen Union Berlin. Das Schönste gleich nach 12 Minuten. Der Kroate war heute Wolfsburgs bester Mann in einem auch für ihn ganz besonderen Spiel.
Also ich will auf jeden Fall dieses Ball behalten. Heute war wirklich ein sehr besonderer Tag für mich. Es war 100. Spiel von VfL Wolfsburg in Bundesliga. Und ich glaube, ich konnte das nicht besser feiern als mit Dreierpack heute.
Beim zweiten Treffer in der 63. Minute hatte der Kroate Glück, dass Unions Christian Gentner seinen Schuss unhaltbar für Torhüter Lute abfälschte. In der Schlussminute traf Brkalo im Nachschuss gegen den stark reagierenden Lute. Drei Tore von Brkalo bedeuteten 3 Punkte für Wolfsburg. Auch heute ließ sein Trainer Oliver Glasner Fragen nach seiner Zukunft offen. Sportlich dagegen ist alles im grünen Bereich.
Ja, dass wir 3:0 gewonnen haben, super Leistung. Und deswegen bin ich, wie habe schon gesagt, sehr zufrieden und werde dieses Wochenende auf jeden Fall genießen.
Oliver Glasner und der VfL Wolfsburg halten Kurs Richtung Champions League. Die überraschenden Europapokalambitionen von Urs Fischers Berlinern haben dagegen einen kleinen Dämpfer bekommen.
Die anderen Ergebnisse dieses 31. Spieltages. Bremen-Leverkusen 0:0. Hoffenheim gewinnt gegen die bereits abgestiegenen Schalker 4:2. Und gestern siegte Stuttgart gegen Augsburg 2:1. Morgen gibt es 3 Spiele. Köln, Freiburg, Frankfurt, Mainz und Hertha BSC trifft auf Bielefeld. Die Tabelle. Die Bayern sind also mit 74 Punkten uneinholbar deutscher Fußballmeister. Leipzig auf Platz 2 mit 10 Punkten Abstand. Wolfsburg ist Dritter. Dortmund klettert auf den 4. Champions League Platz. Frankfurt und Leverkusen sind aktuell auf den Europa League Plätzen. Dahinter Gladbach und Union Berlin. Freiburg ist 10. vor Hoffenheim, Bremen auf Platz 14 und Hertha punktgleich mit Bielefeld nur einen Punkt vor Köln auf Platz 17. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich beim Großen Preis von Spanien zum 100. Mal die Pole Position gesichert. Er startet also morgen von Platz 1 aus. Max Verstappen hat nur 0,036 Sekunden Rückstand. Und Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kam beim Qualifying nur auf Platz 13. Neuling Mick Schumacher wurde 18. Ja, schnell mal jubeln, vielleicht sind Sie ja dabei, die Lottozahlen. 10, 13, 22, 23, 42, 47. Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Bleibt noch der Blick aufs Wetter und einen Hauch von Sommer am Sonntag. Claudia Kleinert.
Ja, Pina, ich habe auch noch mal 3 Zahlen. 11, 22, 34. Das waren nämlich die Temperaturen heute. Und zwar die Höchstwerte 11 Grad, gerade mal so Rügen-Hiddensee. 22 Grad Iringen im Breisgau und 34 Grad Südspanien. Und von da kommt morgen die Luft zu uns. Das heißt, auch bei uns wird es 30 Grad geben. Das hält allerdings nicht allzu lange. Man sieht hier ein Tiefdruckgebiet, das sich einkringelt. Das bringt jetzt erstmal die sehr warme Luft. Die hängt dann aber auch Montag, Dienstag nur noch im Osten. Und aus Westen kommt es schon wieder hellgelb bzw. leicht grün. Das heißt, deutlich niedrigere Temperaturen. Das Tiefdruckgebiet zieht weiter und damit kommt eben auch die Luft eher hinter der Kaltfront und nicht vor der warmen Front. Das heißt also die warme Luft aus Südwesten. Jetzt in der Nacht noch so ein paar Schauer der Warmfront im Norden. Sonst lockert's auf, klart auf. Morgen starten wir mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages erste Schauer und Gewitter. Zu Niederrhein-Emsland rauf bis nach Schleswig-Holstein. Erst am späten Abend in der Nacht nähert sich vor der Kaltfront dann so ein Schauer- und Gewittergebiet, das uns dann auch vor allen Dingen am Montag beschäftigen wird. In der Nacht Temperaturen meist 5 bis 11 Grad, morgen Nachmittag Ja, an der Küste ist es immer noch ein bisschen kühler, aber auch da steigen die Temperaturen auf 18 bis 22. Und im Südwesten, Rhein-Main-Gebiet und auch Richtung Neckar an die 30 Grad. Die nächsten Tage Schauer und Gewitter. Zum Teil der kräftigeren Art über der Mitte am Montag. Im Westen schon nur noch 16 Grad, nach Osten noch mal bis zu 30. Und diese hohen Temperaturen, auf die dann die kalte Luft trifft, die werden auch am Dienstag für Schauer und Gewitter sorgen.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag, heute mit Gedanken zur neuen Freiheit für Genesene und Geimpfte. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, eine gute Nacht.